Gut, dann danke und vielleicht kurz ein paar Worte zu mir. Ich mache das schon ein paar Jahre. Also ich verdiene mit Computern, glaube ich, seit 25 Jahren mein Geld, mache aber Computer schon ein bisschen länger. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Kernel oder mein erstes Linux installiert irgendwann in den 90er. War beim DOS-Magazin auf irgendeiner CD. Ich finde leider die Ausgabe nicht, dürfte 95 gewesen sein. Lang ist her. Ich mag VI. Ich verstehe NanoNet und Emacs leider auch nicht. Oder ich bin vielleicht auch zu blöd für Emacs, das kann auch sein. Und ich habe vor vielen Jahren mal damals auf Twitter noch geschrieben, ein Prozess, der Excel enthält, der ist kaputt. Da stehe ich ja dahinter. Ich glaube, der Leira hat das mal als Stöps Law verteilt. Also, ich bin der Christoph. Ich höre auf fast alles. Ich höre auf Pfiff, auf Heidu, auf Stöps, auf Christoph. Nicht auf Herr Stöttner. Das heißt, sollte man so draußen irgendwo sehen, sprecht es mir an, wir können gerne noch irgendwie einen Kaffee trinken, das macht sicher Spaß. Vielleicht als erstes mal danke an die Orga, es macht immer brutal Spaß hier zu sein. Ich bin das, glaube ich, das dritte oder vierte Mal auf den Linux-Tagen, immer schön organisiert. Danke an die Familie, ich habe gehört, teilweise sind sie im Livestream. Die waren sehr geduldig diese Woche, weil ich bin aber sehr spät dran mit meinen Folien. Das heißt, die hatten auch nicht die Welt von mir diese Woche. Und ich habe ein Skript vom Tobi von toheine.net für meine Demos benutzt. Auch dem nochmal danke. Sollte er hier sein, ich habe ein PR erstellt um das Skript. Kannst mal merchen. Warum der Vortrag? Also, wie gesagt, ich mache das ja schon lange. Ich habe Administration begonnen. Installiere auf den ersten Maschinen, auf Blech, auf VMs, auf Containern, auf die verschiedensten Plattformen. Und früher, wenn wir auf Windows waren und wissen wollten, ob irgendein Port offen ist, dann haben wir Telnet-Servername Port gemacht. Das ging dann irgendwann bei Windows immer schwieriger, weil Telnet nicht mehr installiert war. Auf Linux ist es auch schon lange nicht mehr dabei. Das heißt, dieses mal checken, ist denn oder erreicht denn der Container einen Port? Also spätestens der Container hat kein Telnet. Nachinstallieren ist nicht. Wenn ich es auf meiner Maschine mache, also auf dem Server oder auf dem Client, Telnet nachinstallieren, habe ich meistens einen CISO am Schreibtisch stehen. Wenn ich Netcat nachinstalliere, habe ich irgendeinen Security-Menschen am Schreibtisch stehen, warum ich das brauche. Ich tauche in jedem Log auf, also diese ganzen Intrusion-Detection, Intrusion-Prevention-Dinger, monitoren das leider auch. Verursachen einen ziemlich hohen I.O., habe ich gelernt. Meistens sind die Regeln geheim. Also passt auf. Ich habe da vor kurzem mal ein Kundenprojekt gehabt. Da war das Logging vom Siem so ausführlich, dass eigentlich der I.O. nicht mehr vorhanden war. Das heißt, die haben nur noch Logs geschrieben. Loggten aber halt also lustige Sachen wie Curl, AWK, Python, Grep. Dann sage ich, okay, jedes Kommando ist auf der Konsole eingeblendet im Log. Also was soll das? Also muss eine andere Lösung her. Ich will es nicht nachinstallieren. Ich kann es an vielen Stellen nicht nachinstallieren und ich will auch nicht immer mit irgendeinem Security-Heini diskutieren, brauche ich das Tool oder brauche ich es nicht. Wie kann ich also prüfen, ist der Port auf, passt die Namensauflösung, erreiche ich einen Server, erreiche ein bestimmtes Protokoll, leitet der Reverse-Proxy richtig weiter. Das heißt, komme ich von meinem normalen Arbeitsplatz über den Load Balancer zum Kubernetes-Server oder zur Node. Und was natürlich auch die letzten Jahre immer mehr wird, die Verbindungen sind verschlüsselt. Also alles, was wir früher per Telnet per Hand runtergeklopft haben nach RFC, sofern man sich das merken kann, verschlüsselt ist es einfach nicht mehr möglich. Wie haben wir das früher gemacht? Oder wie hat man das machen gemacht? Man könnte HTTP testen mit einem Telnet auf Port 80. Einfach mal nur schauen, ist der Port auf oder ist der Port zu. Wenn man die RFC kann man das Ganze auch runterklopfen und kann auch mehr abrufen. Das heißt, ich kann prüfen, kann ich eine bestimmte Datei runterladen. Bei HTTP habe ich da nie mitgespielt. SMTP kann ich, glaube ich, heute nur auf Telnet. Nervt irgendwie halt tierisch, weil du machst dann Telnet auf Windows zum Beispiel auf, machst eine Verbindung zu deinem SMTP-Server, sofern er nicht verschlüsselt ist. Und das Ding mag überhaupt kein Backspace. Das heißt, solltest du dich vertippen, fängst du von vorne an. Auch wenn du schon mal eine Zeit lang geschrieben hast. Ich kann zwar 10 Finger tippen, aber ich mache trotzdem Tippfehler. Das heißt, das macht auch keinen Spaß. Entweder man liest aus einer Datei, besser man sucht sich irgendein anderes Tool. Wer kann SMTP auf Telnet? Okay. Wer vertippt sich weniger als ich? Okay. In jeder Zeile eigentlich. Das heißt, sollte man das mit Telnet versuchen wollen, Telnet-Verbindung auf Port 25, ELO, Mail from, Recipient to, Data für den Inhalt von der Mail, und dann sollte die Mail rausgehen, sofern man eben keinen Backspace benutzt hat und sich irgendwo vertippt hat. Das gleiche für Telnet auf Port 80, das heißt ein get/index.html, um mal schnell zu schauen, okay, komme ich auf die richtige Seite, das ist noch in Ordnung, sofern es nicht verschlüsselt ist. Kommen wir zu Curl, warum wir eigentlich hier sind. Curl ist, sehen wir später noch, ein Tool, das kann irrsinnig viel. Es kann auch Telnet, das heißt, du kannst mit Curl Telnet Serververbindungen aufmachen, kannst mit Klartext mit deinem Server sprechen. Es gibt also einen Podcast, da kann man Kommentare mit Telnet abgeben. Das heißt, wer gern kommentiert, die Jungs freuen sich, es funktioniert auch. Ich habe es getestet, sowohl mit Curl als auch mit normalem Telnet. Also wer den hört, die freuen sich über Kommentare. Ja, wie gesagt, Curl ist nicht nur ein Tool für HTTP, es ist ein riesen Bauchladen an Tools, um unsere Verbindungen zu testen. Und wenn das nur Port auf, Protokoll XY ist. Was unterstützen die? Das sind die Protokolle, die Curl unterstützt. Dict ist zum Nachschlagen, File für den Upload, FTP ist ganz nett, HTTP sowieso, kann aber auch sämtliches Mail, das heißt, man könnte mit IMAP, IMAP-S einen Mail-Server abfragen, man kann mit POP3 seinen Mail-Server abfragen, man kann SMTP-Mails verschicken, SMB-Files hoch- und runterladen, TFTP sehen wir später noch und WebSocket kann er inzwischen auch. Auch sehr praktisch LDAP, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Proxys, sämtliche Verbindungen über Proxys werden supportet. Also mir fällt keiner ein, der da fehlt. SOX 4, SOX 5. Und soweit ich gesehen habe, ziemlich alle Authentifizierungsverfahren, die wir da in dem Bereich anwenden. Das heißt, man kann eigentlich alles, was einem alltäglich im IT-Umfeld unterkommt, mit Curl abfragen. Ich war letztes Jahr auf der Forscom im Vortrag von Daniel Sandberg, ist der Hauptentwickler von Curl. War ein irrsinnig lustiger Vortrag, ging um Slop von KI im Bug-Bounty-Programmen von Curl. Also ist definitiv sehenswert. Der hat zwei sehr bemerkenswerte Folien. Die erste ist, wie viele Autobauer verwenden Curl in ihren Autos? Das sind, glaube ich, zwischen 51 oder 52. Das heißt, die ganze Folie ist voll. Und wie viele Autofirmen supporten Curl? Die Folie ist einfach leer. Also, wenn man es verwendet, ich glaube, über GitHub kann man sie supporten. Ist eine echt geile Community. Und es ist überall drin. Er hat auch lustigste Geschichten in seinem Blog über Anfragen von der NASA. Ob der Source Code wirklich in der USA oder in Europa geschrieben wird, weil sonst dürfen sie es nicht ins All schicken und lauter so Kram. Also, sehr spannend. Bitte.
Kurze Frage, HTTP3, kann das nur TCP-Score oder kannst du damit auch jetzt praktisch diese UDP-Variante von HTTP3 benutzen?
Also die Frage ist, ob Curl auch HTTP3 mit dem UDP-Protokoll unterstützt. Keine Ahnung, habe ich nicht ausprobiert. Müsste man in der Doku nachlesen, ist aber alles dokumentiert. Also zwei ja, drei sollte. Also die sind einmal sehr nahe. Sie sind ja bei TLS 1.3 Support, waren sie sehr schnell. Also ich würde vermuten, ja, aber ich habe es nicht ausprobiert. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, die nicht HTTP sind. SMTP per Telnet haben wir vorhin gesehen. Kann ich auch mit Curl machen. Das heißt, Serveradresse angeben als Protokoll SMTP, in dem Fall verschlüsselt. Mail from und Recipient haben wir auch gesehen im Telnet. Ich kann per Upload-File den E-Mail-Text aus einer Datei lesen. In meinem Fall habe ich es nur insecure angegeben, um das SSL-Zertifikat zu akzeptieren. Minus N sehen wir später, wir lesen die Authentifizierung aus einer NetRC-Datei. Das heißt, ich will natürlich in den Demos und auf der Folie nicht Username und Passwort angeben. Viel mehr ist es nicht. Schauen wir mal, ob die Live-Demo tut. Ja. Machen wir es so. Okay. Das heißt, Mail an an die URL, da per SSL, Mail from, in dem Fall eine echte Mailadresse, Mail Recipient ist meine Geschäftsadresse. Ich kriege schon genug Spams, meldet sie nicht weiter. Die E-Mail verschickt, das war's. Also es geht sehr schnell, es ist weit einfacher als Telnet. Sollte ich das also den Vorteil, den ich hier sehe, ist, ich habe fast in jedem Container, den wir testen und in dem ich eine Shell öffnen kann, ist Curl mit drauf. Und das heißt, ich kann aus jedem Container oder aus jeder VM raus testen, funktioniert denn die Verbindung zum Mail-Server, ohne dass ich nur einfach einen Port-Check mache. Ich kann es aber auch abfragen. Das heißt, kam die Mail auch am Server an, könnte ich vom selben Server abfragen. Ich habe als Beispiel mal nur IMAP genommen. Das heißt, ich mache eine IMAP-Verbindung auf dem Server. Ich frage per Status-Inbox ab, gibt es neue E-Mails? Zeigt da an Messages 1. Ich möchte die erste lesen. Ich schaue mir die Inbox an. Wir schauen gleich nochmal Live-Demo an. Das machen wir, lassen wir so. Gibt alle möglichen Abstufungen. Zeig mal die dritte Nachricht. Zeig mal nur die ersten 1024 Oktette. Prüf auf neue Nachrichten. Und auch Suche nach Subject zum Beispiel. Such mal in allen Subjects in der Inbox nach Shadows. Tut genauso. Schauen wir uns jetzt mal an, ob das auch tut. Ich hoffe. Warte mal kurz schauen. Meine Tochter chattet mit mir. Gut, Demo läuft eh noch. Also Mail abgeholt, ich könnte da jetzt nach oben scrollen und kann mir die ersten, die Header und den Text dazu anschauen. Ich kriege natürlich den kompletten Mail-Header mit, ich kriege die Binaries der Bilder, die mit verschickt werden. Recipient, klassisch, würde ich auch im Telnet sehen, aber wer so lesen will, so, ich brauche jetzt wieder einen Schluss, hallo. So, also Mail abfragen, tut genauso. Was ich irrsinnig praktisch finde, ist LDAP-Suche über Curl, weil normalerweise brauchst du immer einen LDAP-Search. LDAP-Search nachinstallieren macht meistens keinen Spaß, beziehungsweise Pakete, wenn man nicht ins Internet kommt, ist manchmal bei meinen Kunden zumindest ein Problem. Im Windows LDAP-Search ist total strange, will ich zumindest nicht verwenden. Der Syntax ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das heißt, LDAP als Protokoll, also LDAP oder LDAP-S, dann der Servername, dann kommt die BaseDN von unserem LDAP, DC zum Beispiel das Active Directory, nächster Bereich mit Fragezeichen getrennt, die Attribute, die er zurückliefern soll, dann der Scope, also Base oder Sub und am Schluss noch den Suchstring, also Object Class Stern oder Object Class Person, was auch immer man will. Schauen wir mal, ob das da auch noch klappt. Ja, fängt an. Das heißt, hier auch bei SDN, also ein CN zurückliefern, also im ganzen Subtree suchen und er retourniert alles, was Object Class Person ist. In dem Fall mit einem Username Passwort. Das mit dem Passwort-Text sehen wir später. Das ist besser erklärt im anderen. Aber ich kann Username, Passwort für die Verbindung immer in einer NetAC-Datei speichern. Format sehen wir später auf einer Folie. Das heißt, ich muss es nicht eintippen. Ich habe es nicht in der Historia in meiner Shell. Ich kann es auch in Vorträgen verwenden, ohne dass ich es immer zeigen muss. Also NetAC ist da eigentlich der richtige Weg. So. Jetzt sind wir da richtig. Gut, Curl kann auch SFTP. SFTP ist oder FTP ist eigentlich ziemlich tot. Zumindest ich sehe es fast nirgends mehr. SCP kommt immer mehr oder hat es eigentlich ziemlich ersetzt. Curl kann mit Keyfiles umgehen, kann Dateien hochladen. Das ganze Handling ist ein bisschen strange. Also ich habe es versucht mit Keyfile. Es muss zwingend der SSH-Agent laufen. Es kommt trotzdem ein Passwort-Prompt, den man mit Return abschließt. Also wenn man mal schnell was testen will, ja, kann man machen. Da finde ich SSH immer noch praktischer. MQTT, zum Beispiel für Home-Automatisierung. Man könnte zum Beispiel sein Licht in der Küche damit dimmen. Verbindung zum MQTT-Server aufbauen, Nachricht hinschicken oder nur zuhören. Alle Möglichkeiten dort, das glaube ich ist das Beispiel. Genau. Sorry, jetzt muss ich husten. Entschuldigung. Also hier einmal eine Verbindung von der Shell zum Zuhören. Die untere Shell sendet die Nachricht Hello from CLT und es kommt entsprechend in der Ausgabedatei an. Ich habe bei MQTT immer mit minus O Output-Text gearbeitet, weil ansonsten immer irgendein komisches Binary-Format zurückkommt und eine Fehlermeldung in der Shell auftaucht. Aber der Inhalt steht definitiv im File und es kommt in unserem Listenmodus an. Nutzt jemand MQTT? Okay. Ja, so 10. Ich habe leider kein praktisches Beispiel gefunden. Gut. Dict, vorhin schon mal kurz gesagt, ist ein Dictionary zum Nachschlagen. Ich kann nach Wörtern suchen, zum Beispiel Chemnitz. Es kommt eine kurze Auskunft, was ist denn Chemnitz? Stadt in Deutschland, formerly called Karl-Marx-Stadt. Also kann man verwenden. Man hat gar nicht mehr Beispiel, dann brauche ich die Demo. Nee, dort, die habe ich nicht mehr. Es gäbe eine Möglichkeit, Rechtschreibprüfung damit zu machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel nachfragen, wie schreibt man Wort XY? Ich kann drin suchen. Das kann inzwischen fast jeder Language-Server. Aber ist nett, dass es drin ist. TFTP, wer Bootdateien verwaltet, das heißt Maschinen oder VMs von TFTP-Servern booten. Ich kann mit Curl Dateien hochladen, runterladen, testen, sind die da? Funktioniert das? SMB, soweit ich recherchiert habe, kann das Ding nur SMB V1 und die Authentifizierung ist NTLM V1. Wenn das bei euch noch irgendwo im Netzwerk läuft, nutzt es nicht. Also die Zeit ist vorbei. Also NTLM ist unsicher, SMB V1 ist unsicher, sowas macht man einfach nicht. Deshalb überspringen wir das auch. Goofer fand ich lustig, sehr altes Protokoll. Ich habe dann endlich einen Server gefunden, den es noch gibt. Den QUX.org, der hatte auch eine Datei, Words New Text auf dem Server und ich hoffe, ich habe die Ausgabe gemacht. Nein, ich glaube, die ist in der Demo. Hier ist es, genau. Die Ausgabe von der Words New Text ist die letzte Nachricht, die also über Neues auf diesem Server ist von 2002. Ja, ich glaube, Goofer ist ziemlich vorbei. Also die Server laufen noch, es sind irrsinnig viele Textdateien drauf, die kann man noch lesen. Da sind auch sehr lustige Sachen dabei, aber da gibt es auch Protokolle, die weit besser sind. Das heißt, die Tools, also jeder, der Curl kennt, denkt an HTTP, aber diese Zusatzprotokolle, die wir gerade im Schnelldurchlauf gesehen haben, sind es definitiv wert, uns auch mal auszuprobieren. Was kann ich noch machen? Ich kann Dateien runterladen mit Curl, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere. Im Default geht alles, was vom Server zurückgeliefert wird, an Curl auf stdout. Ich kann aber auch mit minus O den Output in der Datei umleiten und entsprechend mit dem Filenamen speichern. Praktisch ist minus kleines O, ich gebe den Dateinamen an, unter dem er speichern soll, minus großes O, er nimmt den Dateinamen, den er vom Server bekommt. Das ist eigentlich der große Unterschied und das war's. Ich kann, wie ich sagte, man kann mehrere URLs hintereinander angeben. Das heißt, wenn ich 5 ISO-Dateien runterladen möchte, gebe ich 5 hintereinander an, kann dann auch mehrmals minus O machen oder mit minus 0 eben alle vom Server benutzen. Curl unterstützt Progress Bar, Silent, kein Progress Bar, Raute für Progress Bar. Da gibt es ein paar Unterschiede. In der Anzeige. Das heißt, wir sehen auf dem oberen Screenshot einfach die Prozentzahl als Routen. Im unteren läuft der normale Dialog. Da sehe ich, es ist eine Datei, die runtergeladen wird. Er hat bereits 75 Megabyte geladen, 8%. Und das war's.
Jo. Also, Config-Datei, kann man sich die unter das Home legen?
Ja, es gibt da eine Config-Datei, die man ins Home legen kann oder entsprechend beim Befehl angeben. Sehen wir ganz am Schluss, ist glaube ich der letzte oder vorletzte Slide. dass man sich diese ganzen Parameter nicht merken muss. Also es ist, ich bin ja nicht so der große Manpage-Benutzer, der Dirk, glaube ich, ist nicht da, genau. Aber die Manpage von Curl ist phänomenal gut. Also sollte man was suchen in dem Ding, findet man alles, was Curl kann und dann passt es auch. Das, glaube ich, habe jetzt als Demo. Genau, also hier zwei ISO-Dateien von Alma Linux. Das ist jetzt achtfach beschleunigt, weil das dauert ein bisschen. Zwar schnelle Internetleitung, aber nicht so viel. Das heißt, haben wir zwei Dateien, lädt er einfach die erste, wenn er mit der fertig ist, lädt er die zweite. Viel mehr Unterschied ist es da nicht. Er nutzt den Namen vom Server. Hier macht er es parallel, das heißt mit minus minus parallel sehen wir, also lädt er parallel beide Dateien gleichzeitig. Wir sehen bei XFERS und Live, ich hoffe das, also hier, zwei Dateien werden runtergeladen, rechts ist Live, eine läuft noch, die andere ist schon fertig, ganz vorne der Prozentsatz und wie viele Dateien, das war's. Und der letzte ist mit Progress Bar und zwei Dateien, das geht nicht. Genau, das so. Das heißt, gleiche Anzeige wie im mittleren Fall. Also es werden parallel beide Dateien runtergeladen, kein Progress Bar und entsprechend die Anzeige zwei Dateien und es ist nur eine, die runtergeladen wird. Das war's. So. Das haben wir schon gesagt. Man kann mehrere URLs verwenden. Unendlich, also so viel wie die Shell hergibt an Kommandos, kann man einfügen. Wenn ich so wie hier mit minus kleinem o den Dateinamen angebe, mit dem es gespeichert werden soll, ist das erste kleine minus o für die erste URL und das zweite für die zweite URL. Man kann das Ganze nur trennen mit minus next, wenn Curl da ein Problem hat. Da haben die tatsächlich an fast alles gedacht oder ich denke an alles gedacht. Ich habe nichts gefunden, wo es nicht funktioniert. Das haben wir gerade in der Live-Demo gesehen. Was wir beim HTTP immer haben, ist URL-Encoding. Das heißt, wer so wie ich mit deutschen Umlauten im Namen leben muss, ich nutze ja das Ö sehr selten, meistens mache ich OE, weil ich war sehr oft auf amerikanischen Konferenzen, wo wir dann so ein Quadrat auf dem Namensbadge hatten. Deshalb lieber OE, aber auch in der URL haben wir das. Wir müssen irgendwo URL encoden, also %20 fürs Leerzeichen und das Ö entsprechend umschreiben. Kann ich mir aus einer Browserkonsole rauskopieren? Kann ich, ich kann es selber machen natürlich, wenn ich es weiß. Es gibt vom Curl-Projekt das TR-URL. Das heißt, ich kann auf der Konsole umwandeln, wie das URL-Encoding aussieht. Oder ich kann den Parameter minus minus URL-Query benutzen und den entsprechenden Query-Namen eintragen und dann macht das URL-Encoding Curl. Und der untere Screenshot ist in dem Fall von Wireshark. Das heißt, das ist das, was Curl wirklich anfordert. Das heißt, er holt sich URL-encoded den entsprechenden Query-Parameter und fertig. Das heißt, da ist auch an alles gedacht. Ich muss das nicht selber machen. Ja, bitte?
Das wird auch mit minus V sein, die Ausgabe.
Das Rote? Ja. Das Rote ist einfach nur der Screenshot von Wireshark, also was im Netzwerkprotokoll wirklich ankommt. Ja. Kann sein. Genau, also mit minus V ist natürlich immer mehr, könntest du es genauso anschauen. Klar. So. Das ist der normale Request. Brauchen wir den? Muss man schnell schauen, was ist eigentlich die nächste Demo? Das ist erst SSL. Default-Requests im Curl sind immer Get-Requests. Solange ich nichts angebe mit minus x, macht dann Get-Request. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel einen Get-Request auf stöps.de, holte sich die entsprechende Seite. Das wollte ich da so gar nicht haben. Das ist aber eher uninteressant. Was passiert mit SSL-Zertifikaten? Wir haben ja ganz oft so Geschichten, wir prüfen einen Load Balancer, wir prüfen zum manchmal direkt auf dem Server ohne Load Balancer, dann hast du ein Name-Mismatch gegen SSL. SSL-Zertifikate laufen ab, wenn man sie nicht monitort. Was macht man da? Im Curl habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder den Key importieren in die CA-Datei. Ich kann eine CA mit minus minus CA native mit angeben oder ich kann mit minus K alle Fehler ignorieren. Bad SSL.com ist da ein ganz gutes Beispiel. Da kann man testen, in dem Fall ein abgelaufenes Zertifikat. Mit kommt natürlich nichts, kommt einfach nur eine Fehlermeldung. Rufe das Ganze mit minus K auf, liefere da einfach die Seite aus. Das machen wir später und das sehen wir jetzt tatsächlich live. Das heißt, Fehlermeldung ohne irgendwas, gleiche URL aufrufen. Also einmal wrong, einmal expired, einmal self-signed. Also drei Fehler. Er sieht auch was Falsches, einmal sagt, das ist self-signed, das ist also nicht in unserer CA. Es ist untrusted, nicht in der CA. Es ist zurückgezogen. Zurückgezogen kennt Quell nicht. Habe zumindest nicht zum Laufen gebracht. Und mit minus K kriege ich einfach die Seite zurück. So. Also das gleiche nochmal. Minus K, keine Fehlermeldung, die Seite kommt zurück. So. SSL-Protokolle testen, haben wir auch sehr oft. Das heißt, wir haben zwar einen Webserver laufen, wir sehen, dass er TLS spricht. Die meisten Browser verbinden sie zum Beispiel auf TLS 1.0 oder 1.1 gar nicht mehr. Das heißt, wie prüfe ich, liefert mein Webserver wirklich nur TLS 1.3 oder mindestens TLS 1.2? Das heißt, ich kann mit Curl einfach angeben, ich möchte ab TLS V1.1 zum Beispiel testen und bis maximal TLS 1.2 und bekomme ich irgendwas zurück. Kann ich auch mit mit SSL Test SH machen, kriege eine ganze Liste, was der Server unterstützt. Ich kann aber auch Einzelprotokolle einfach mit Curl testen. Das unterste Kommando zum Beispiel prüft ab TLS V1, was prüft er? Das heißt, ein normaler Handshake, ein normaler TLS Handshake. Hey Server, was kannst du? Der Client sagt, ich kann mindestens 1.0, kann aber auch 1.3 und dann einigen sich die immer auf das höchste Protokoll und den höchsten Standard. Wenn ich mit TLS Max oder mit TLS V arbeite, kann ich sagen, hey, prüf mal, kann der nur 1.2, kann der 1.3 und fertig. Weiterleitung. Zum Beispiel, man verbindet sich auf die Webseite der Chemnitzer Linux-Tage, dann kommt das erstmal zurück 302, das heißt, die Seite wird weitergeleitet, weil es für jedes Jahr eine eigene Seite gibt, nämlich nach /2026. Reicht man ja meistens als Prüfung mit Curl, kann aber auch weiterverfolgen. Also wenn ich halt schauen möchte, was kommt da wirklich zurück, mit minus L folgt der Redirects, das heißt, er folgt dann einfach der 302 Weiterleitung und macht die wirkliche Seite auf. Das machen wir später. Ich glaube, das haben wir gedemot. Das ist nochmal TLS. Er prüft es praktisch, kann der 1.1, 1.2 und irgendwo kommt der Fehler, hoffe zumindest. Also, was war das? Also, da kommt was zurück. Wir sehen hier zum Beispiel, wir prüfen auf Max 1.3. Der Handshake kommt hier. Server Hello und sie einigen sich am Schluss, okay, ich kann 1.3 oder beide Server können, also Client und Server kann 1.3 und wird entsprechend ausgeführt. Ich glaube, es kommt eh gleich. Wenn ich mich beschränke auf 1.0, das machen wir später. Nochmal zurück zum TLS. Das heißt, wenn ich das Ding beschränke, ich möchte mindestens 1.0, maximal 1.1, würde jeder normale Browser sagen, lasse ich nicht zu, weil die meisten Webserver sind inzwischen konfiguriert auf mindestens TLS 1.2. Alles andere gilt als unsicher und angreifbar. Kann ich mit Curl super testen, kann ich nur empfehlen. Wir waren aber eigentlich bei der Weiterleitung. Ich gehe auf eine Webseite, die Webseite oder der Hostname liefert nur zurück, hey, Redirect auf 302. Es geht aber ein bisschen schnell. Da war natürlich die längste Seite ausgewählt für das Beispiel. Okay, also mit minus L erfolgt der Seite und liefert einfach den HTML-Text für den Call auf Chemnitzer Linux-Tage aus. Jetzt muss ich nochmal kurz spicken, was der nächste. Genau. Hat. Meine Speaker-Notes tun nämlich leider nicht. So müssen wir das jetzt so machen. Okay, die Weiterleitung haben wir. Schauen wir uns das Ganze auf der Kubernetes-Seite an. Ich habe auf der Kubernetes-Seite zum Beispiel einen Ingress-Server konfiguriert, der auf den Namen DB2-Stöps Home hört, der leitet weiter an den Pod Orient Web Client, hört auf Nummer 8000. Das funktioniert meistens, konfiguriert mit einem vorgeschalteten Nginx oder mit einem sonstigen Load Balancer ganz gut. Wenn dann die Seite aber nicht zurückkommt, was macht man denn? Das Erste ist, ich würde auf die Node selber gehen und mit Curl versuchen, die aufzurufen. Das heißt, was passiert dann? Ich rufe das Ding halt über den Ingress-Port 32443 in meinem Fall auf und dann kommt erstmal eine Fehlermeldung 404 kenne ich nicht. Weil der hat natürlich den komplett falschen Hostname. Wie kann ich das umgehen? Es gibt im Curl die Möglichkeit, Connect to zu benutzen. Das heißt, ich kann einem sagen, verbinde dich mal bitte zum Host 1 mit dem Port 1, tu aber so, als wärst du Host 2 mit dem Port 2. Kann man natürlich auch mit entsprechendem Know-how über Header machen. Curl übernimmt das aber, warum sollte ich die Header noch setzen? Lieber nutze die Funktion. Und genau, das ist der Aufruf. Das heißt, in unserem Fall, wir wollen eigentlich auf den CNX8DB2443, also HTTPS, verbinden uns aber direkt auf den DB2CP, den Kubernetes-Node mit dem Port 32443 und der liefert die Seite aus. Das heißt, wir testen es hier. Also, halt, Pause. Stopp. Das war zu schnell. Jetzt können wir hoch. So. Nochmal von vorn. Das heißt, wir machen jetzt einmal den Test auf den Load Balancer. Jetzt hoffe ich, dass ich schnell genug Pause drücken kann. Das heißt, ich bin auf dem Load Balancer, der leitet weiter an meinen Ingress und liefert die HTTP-Seite natürlich aus. Jetzt machen wir die gleiche Verbindung auf den Ingress-Port, also ohne Load Balancer und auch ohne Connect to. Dann kommt erstmal 404, das heißt, er findet die Seite nicht, ist klar, ist name-based, Hostname und tut nicht. Jetzt verwendet man Connect to. Das heißt, er verbindet immer noch auf die Load Balancer Adresse, verbindet aber direkt auf den Kubernetes Node mit dem entsprechenden Port und liefert die Seite entsprechend aus. Das heißt, jetzt sehen wir auch die Seite, wie wir sie vorher direkt vom Load Balancer aus gesehen haben. Also zum Durchtesten für Ingress definitive Empfehlung. Ich habe noch keinen einfacheren Weg gefunden, um zu schauen, tut denn der Pod? Und dann kann man sie im Troubleshooting wieder durchhangeln. Warum liefert der Load Balancer die Seite nicht richtig? Ist da irgendwo ein Firewall dazwischen? Und hangelt sich halt in diesem ganzen Tree durch, wo die Fehler stattfinden oder auch nicht. Namensauflösung. Wir haben ja gern Name-Based Virtual Hosts. Das heißt, ich habe einen Webserver, der mehrere Webseiten mit verschiedenen Namen ausliefert. Wie kann man das testen? Man könnte natürlich jetzt in der etc-hosts entsprechende Einträge machen. Manchmal macht man Webseiten, die im Internet gehostet sind, auf richtigen IP-Adressen, die man lokal ändern möchte. Dann will ich aber auch mit dem entsprechenden Namen testen. Könnte ich auch wieder etc-hosts Einträge machen. Oder ich nutze im Curl den --resolve. Das heißt, ich kann einem, ohne dass ich die etc-hosts anfassen muss, sagen, wie er den Namen auflösen soll. Das heißt, ich sage, löse mal bitte, so wie im unteren Beispiel, www.example.com auf mit der IP 10.0.22.90, das ist mein lokaler Webserver und im Port 80. Das heißt, hier im oberen Beispiel holt er www, im unteren holt er other und hier haben wir die Definition gehabt, okay, other leitet um auf www.other-Domain, www auf www-Domain und liefert die entsprechende Seite aus. Das heißt, ich erspare mir diese ganze manuelle Änderung der etc-hosts, kann ich auch nutzen für den Ingress-Test. Wobei im Ingress-Test tatsächlich der Connect-to der leichtere ist. Ich kann auch DNS over HTTPS testen. Wir haben ja heute im Browser ganz oft so, dass der DNS nicht mehr wirklich vom DNS über UDP 53 kommt, sondern von einem HTTPS-Server mit entsprechend DOH-URL, den entsprechenden DNS over HTTPS Server angeben und dann macht er die Namensauflösung entsprechend und tut. Kann ich auch kombinieren, dass ich sage, ich habe einen lokalen Server, der DNS über HTTPS spricht und mit Resolve kombinieren. dann würde er jetzt gegen meinen lokalen Server auflösen. Da gibt es die ersten Möglichkeiten. Das ist noch ganz ein kleines bisschen zu schnell. Ich muss nochmal schauen. Der war minus K. Den haben wir gesehen. Den Redirect haben wir gesehen. Die Cookies kommen noch. Das passt. Okay, machen wir Websockets. Websocket ist ja ein sehr effizienter Weg, um zu sehen, was sich am Server ändert, damit per JavaScript entsprechend die Infos abgegriffen werden. Eigentlich sind es nur zwei Header-Settings mit Connection Upgrade und Upgrade Websocket, wenn es denn tut. Das heißt, ich kann mit dem Standardweg, wenn wir zum Beispiel dieses Echo Websocket.org nutzen, wenn ich diese zwei Header mitschicke, baut er den Request auf Websocket um und spricht im Endeffekt danach als Websocket. Es ist aber auch das Websocket-Protokoll eingebaut. Das heißt, ich komme mit WSS:// direkt mit dem Server sprechen. Hier haben wir zum Beispiel -V, was wir vorhin gehört haben mit Verbose. Du siehst sofort den kompletten Aufruf. Und er macht nichts anderes. Er schickt im Endeffekt zwei Header mit, nämlich Connection Upgrade und hebt die Verbindung auf Websockets. Das passt. Wo nutzt man den Curl noch? Ich kann in den Web-Developer-Tools vom Browser URLs kopieren. Hier. Wenn ich in die Web-Developer-Tools per Rechtsklick eine URL kopiere, habe ich die Möglichkeit, Copy as Curl. Das heißt, ich bekomme den kompletten Request mit allen Headern, mit allen Cookies und kann den einfach auf der Konsole ausführen. Ich könnte ja jetzt den kompletten Call nehmen und auf den Webserver legen, um alle Load Balancer und so auszuschließen. Muss ich dann mit entsprechend Connect to einschränken, dass ich halt den richtigen Aufruf mache. Warum ist es interessant, beziehungsweise was ist gefährlich? Einmal, ich bekomme von ganz vielen Herstellern oft so die Anfragen, könnt ihr mal ein HAR von dem und dem Fehler schicken? Also kann diese ganzen Requests in den Web-Developer-Tools ja speichern als HAR. Auch im HAR sind alle Cookies drin. Das heißt, ist es ein im Internet erreichbarer Service und dein Cookie ist länger als 30 Minuten gültig, kann natürlich der Support, wo ihr das hinschickt, auch ohne Anmeldung den Service aufrufen. Von daher ist es mit Cookies immer schwierig. Das gleiche hier, wenn ich hier einen Rechtsklick mache und das Curl-Kommando kopiere, die Cookies, die da drin sind, kann jeder, der meine Shell-Historie sieht, benutzen, zumindest in der Zeit, bis der Cookie abläuft. Und es gibt ja auch Cookies, also ich komme so aus dem WebSphere-Umfeld, wir haben Cookies, die laufen 12 Stunden und dann schickt man die nicht mehr einfach so spazieren. Also da ein bisschen aufpassen.
Das vielleicht noch, dass du
zeigst, wie man die zwischenspeichert? Ja, das kommt noch.
Können wir die Frage entweder wiederholen?
Ja, klar.
Oder
also,
ihr müsstet kurz in die Hand heben.
Klar. Also die Frage war, ob wir noch zeigen, wie Cookies gespeichert und wiederverwendet werden. Das sehen wir später bei der Anmeldung. Ja, das kommt noch.
Eine Frage ist noch, Moment.
Ja. Ja, bei dem Slide davor, wenn ich mit Curl, noch davor eine, wenn ich jetzt eine Websocket-Verbindung mit Curl aufmache, noch eine davor, genau. Bleibt Curl jetzt stehen und wenn der Server zurückspricht, sehe ich das hier? Weil das ist richtig geil, das brauche ich.
Ja, also es muss ausprobieren. Ich habe es tatsächlich nur mit dem Echo Websocket getestet. Aber ja, da sollte man sehen, wie der antwortet. Und ansonsten macht Curl ja auch die Verbindung nicht zu. Das heißt, du kannst im Endeffekt ja auch auf die Verbindung nochmal aufsetzen. So, da waren wir. Das haben wir. Also das ist jetzt zum Beispiel kopiert aus dem Browser. Ich habe nur die URL ersetzt und den Cookie in dem Fall gekürzt, weil der war mehrzeilig. Das heißt, ich sehe sämtliche Header, ich sehe mein User Agent. Es ist tatsächlich auch so, dass inzwischen User Agent bei HTTP-Requests ziemlich wichtig werden. Das ist zum Beispiel einer der Parameter, die ich in meine Config-Dateien reinschreibe, dass er das immer mitschickt, weil wir wegen dieser ganzen KI, mit diesem ganzen KI-Wahnsinn halt einfach mal schauen, ist es wirklich ein Client oder ist es irgendein Bot, der die Seite abfragt. Und da fällt halt dummerweise Curl auch mit drunter, weil der Default-User-Agent ist, glaube ich, Curl irgendwas. Was sehen wir hier noch? Das war, glaube ich, das Wichtigste. Gut. Jetzt kommen wir zur Authentifizierung. Wie lange habe ich denn eigentlich? 45 Minuten oder 50? Ja, das passt perfekt. Also, dann machen wir noch 5 Minuten. Authentifizierung. Jetzt kommen wir zur Frage, die wir vorhin hatten. Gibt es denn eine Config-Datei? Ja, die gibt es. Klartext im Home-Verzeichnis curl.rc. Oder jegliche Datei, die ich mit minus großes K oder minus minus Config angebe. Das heißt, ich kann es auch projektbasiert speichern und entsprechend verwenden. Wir sehen hier zum Beispiel einen User-Agent. Wir sehen, dass er Redirects folgen soll. Es soll immer silent sein und in dem Fall auch verbose. Das heißt, dann muss ich nicht mehr mit minus V und XY immer die gleichen Settings mitschicken. Ist auch irgendwo einfacher, als immer ein Alias zu setzen. Authentifizierung. Ich kann mich natürlich mit curl auch authentifizieren. Standard HTTP Basic Out mit minus U Username Passwort einfach im Klartext auf der Konsole. Macht er bei S64-Konvertierung und meldet mich entsprechend mit dem Authentifizierungsheader an. Gleiche mit Digest, Negotiate, also Spinego oder NTLM. Ist sehr praktisch, weil du hier diesen ganzen S64-Kram nicht selber machen musst. NetRC-Authentifizierung. Das war das, was ich bei SMTP zum Beispiel gesagt habe. Ich habe meine kompletten Login-Daten in einer .NET-RC gespeichert. Das heißt, ich speichere Maschinenname, Username, Passwort. Syntax ist einfach Maschinenname. Dann kommt das Keyword Login, unser Username, dann das Keyword Passwort und das Passwort zur Seite. Und er nimmt dann automatisch den Eintrag, der zum Hostname passt und wählt die entsprechende Authentifizierung aus und fertig. Das ist halt zweischneidig. Also Problem 1, was ich habe, es getestet mit einer lokalen NetRC-Datei in meinem Repo, das ich für die Demos verwendet habe. Das heißt, einfach eine Passwort-TXT-Datei tut natürlich. Dummerweise hatte ich es nicht in meiner Git-Ignore-Datei. Das heißt, ich habe es natürlich prompt eingecheckt und auf den Git-Server aufgeladen. Sollte man vielleicht mit einem validen Username-Passwort nicht machen. Also kann ich nicht empfehlen. .NET-RC sollte auch nicht unbedingt, außer für euren User, readable sein, wenn der Username und Passwort drinstehen. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen zweischneidig, ob man das verwenden will oder nicht. Ansonsten so als kleiner Bash-Tipp, wer die .NET-RC nicht benutzen möchte und Username und Passwort ins Kommando für den Curl-Aufruf reinschreibt, wenn man mit einem Leerzeichen das Kommando beginnt, landet es nicht in der Bash-History. Und damit hast du es nicht drin, muss man sich halt einfach angewöhnen, dass man solche Kommandos immer mit einem Leerzeichen startet. Klar, man kann es nicht zurückholen mit der Pfeil nach oben oder mit der Control-R-Geschichte in der Bash, aber zumindest hat man kein Passwort in der Bash-History. Und die Security-Teams werden auch immer besser, die testen tatsächlich auch die Bash-History, ob man so einen Kram hinterlässt. Also, sollte man auch nicht tun. Aber gehen tut's. Und jetzt kommen wir zur Frage von vorne. Jetzt leiten wir mal ein zur Frage mit den Cookies. Was für Authentifizierung fehlt uns noch? Die Formular-Authentifizierung im HTTP. Das heißt, wir haben ein Username und ein Passwortfeld. In dem Fall ein Post-Request. Wobei Post hier nicht notwendig ist. Sobald ich ein Data Raw im Befehl mit anwende, nimmt er immer einen Post. Das heißt, Data Raw gibt's und Data gibt's nicht im Get-Request. Von daher müsste man X-Post gar nicht machen. Und unter Data, wie gesagt, die Feldnamen mit dem Inhalt zum Server schicken und dann ist man authentifiziert. Im Normalfall bekommt man die entsprechenden Cookies. Gut. Das wollte ich zeigen, glaube ich. Das war Cookies. Ich möchte bitte meine Speaker Notes. Na, ich glaube, ich habe nur die Cookies. Okay. Das heißt, mit dem Request kann ich eigentlich nicht viel anfangen, wenn ich nicht die Cookies irgendwo wegschreibe. Und das ist ganz, ganz gut eingebaut in curl. Ich kann einmal mit minus, minus Cookie, char oder kleinem minus c alle Cookies, die ich vom Server bekomme, in eine Datei schreiben. Und ich kann es im nächsten Aufruf mit einem minus kleinem b oder eben Cookie auf die Datei wieder auslesen. Kommando ist kombinierbar. Kommt das da? Ja, ich kann beide Parameter minus b und minus c in einem Call machen. Das heißt, sollten irgendwelche Cookies beim Aufruf aktualisiert werden, schreibt er die automatisch wieder in unsere Cookie-Datei, nutzt die für die Authentifizierung und ich kann sämtliche Calls, die eigentlich Authentifizierung benutzen, auch hernehmen. Das machen wir später und das sollte aber funktionieren. Zwei Slides. Also das ist der Call, der benötigt Authentifizierung. Wir sehen da oben in der obersten Zeile, ich bin unauthorized. Dann melde ich mich an der Webseite an. Form-based. Sollte ein bisschen schneller tippen. Ich hole mir jetzt hier den Data mit @datatext aus einer Datei, genauso den Header mit @headertext aus einer Datei. Das heißt, ich kann alles, was ich dem Kommando mitgebe, auch in Einzeldateien schreiben, mit @ und Dateinamen referenzieren. Hier sind die Cookies in der Datei abgelegt und wenn ich jetzt das Ganze nochmal aufrufe, der vorher unauthorized war, ist HTTP 1.1 okay. Und hier der Inhalt der Cookie-Datei, da steht einfach im Klartext der Cookie-Name und der Inhalt drin. Und das war's. Vielleicht noch ein Hinweis, da bin ich letztens drüber gefallen beim Troubleshooten, da hat einer in einem Shell-Skript Curl verwendet und dann das Shell-Skript in Ansible aufgerufen. Das Lustige war die Failed-When-Geschichte in Ansible. Er hat nämlich geprüft, ob STD-Out leer war. Nein, STDR war leer, das muss man ändern. STDR leer ist. Und da muss man wissen, dass Curl die Geschichten, wie zum Beispiel den Download-Bereich, also diese den Progress-Bar oder auch diese Anzeige da unten mit Total-Prozent, das steht immer in STDR und im zweiten Output. Das heißt, immer prüfen, ist der Rückgabewert null und nicht ist der Error-Speicher leer. Das war eine längere Troubleshooting-Session. Und damit bin ich durch und Zeit für Fragen. Danke.
Gut, dann kommen wir zu den Fragen. Gibt's Fragen?
Gut. Okay. Viel Spaß beim Kaffee.